Unser Predigttext heute steht, wie bereits gesagt, im ersten Brief an Timotheus. Ich lese aus dem Kapitel 1 ab Vers 3. Paulus schreibt da an Timotheus: Ich habe dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien reiste, damit du einigen gebietest, nicht anders zu lehren, auch nicht Fabeln und endlose Geschlechtsregister zu beachten, die mehr Fragen aufbringen als Erbauung zu Gott im Glauben. Aber das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben, wovon einige abgeirrt sind und sich unnützem Geschwätz zugewandt haben. Sie wollen Meister der Schrift sein und verstehen nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand richtig anwendet, weil er weiß, dass einem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, Unzüchtigen, Knabenschändern und Menschenräubern, den Lügnern, den Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem herrlichen Evangelium des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und mich für treu erachtet und ins Amt eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer, ein Verfolger und ein Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend im Unglauben getan. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das Wort ist gewiss wahr und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Jesus Christus an mir, dem Ersten, alle Geduld erzeigte, zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König und dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und allein Weisen, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, dass du in ihnen den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen hast, das einige vernachlässigt und deswegen im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern. Wort des lebendigen Gottes.
Wir beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir in der Tat für dein lebendiges und mächtiges Wort, das nie irrt, sondern voll und ganz vertrauenswürdig ist. Hilf du uns jetzt, dass wir es richtig verstehen, dass wir das Gute darin sehen und danach leben. In Jesu Namen. Amen. Eins der schönsten Dinge, die man als Nachfolger von Jesus Christus genießen darf, ist Frieden. Der Friede, den Jesus ermöglicht, ist kein äußerlicher, materieller Frieden. Nein, es ist ein innerlicher, ein geistlicher Frieden. Er kommt von der Realität, dass zwischen Gott und mir alles stimmt. Wenn ich dem Sohn Gottes vertraue, komme ich mit Gott und mir selbst ins Reine. Ich habe den Frieden, den Paulus in seinen Briefen fast immer ganz ausdrücklich seinen Empfängern, seinen Lesern wünscht. Es ist auch hier in Vers 2, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Dieser innerliche Frieden bringt in den seltensten Fällen auch äußerlichen Frieden mit sich. Und während äußerlicher Frieden einen großen Segen darstellt, für den wir auch beten sollen, und davon finden wir mehr im zweiten Kapitel, dann kann er für Christen auch einen großen Nachteil mit sich bringen, dieser Frieden, der äußerliche. Er kann bequem machen. In seinem ersten Brief an Timotheus erteilt der Apostel ihm den Auftrag, einen guten Kampf zu machen. aufzugreifen. Auch Timotheus ist nach allem, was wir über ihn wissen, ein friedliebender Mensch, ein Mensch, der Harmonie mag. Und ich vermute, dieser Aufruf wird ihm schwer gefallen sein, einen guten Kampf zu kämpfen. Und die Frage, die in solchen Situationen natürlich im Raum steht, ich weiß nicht, ob es für ihn so war, aber für uns sicherlich, ist die: Wofür lohnt es sich eigentlich zu kämpfen? Kämpfen lohnt sich in bestimmten Umständen. Wenn wir in die Ukraine sehen, sehen wir, wie viele Menschen dort für ihr Heimatland, für die Freiheit kämpfen. Kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine befragte die Nachrichtenagentur IDEA allerdings eine große Anzahl von Menschen in Deutschland, ob sie denn für Deutschland kämpfen würden. Und die Antwort war eher durchmischt. Ein Drittel war dazu bereit, ein Drittel nicht. Ein weiteres Drittel war sich nicht sicher. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Der gute Kampf, den Timotheus kämpfen soll, bildet tatsächlich einen Rahmen um den ersten Timotheusbrief. Er taucht hier am Anfang in Vers 18 auf von Kapitel 1. Dort schreibt Paulus, schaut's an, ich hoffe, ihr habt eure Bibeln offen vor euch. Dort sagt Paulus: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, dass du in ihnen den guten Kampf kämpfst. Und am Ende des Briefs, wenn ihr zu Kapitel 6 mit mir kommt, dann bekräftigt Paulus diese Aufforderung in Vers 12 mit den Worten: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du auch berufen bist. Am Anfang und am Ende sehen wir einen guten Kampf, den es zu kämpfen gibt. Timotheus soll kämpfen, und auch wenn wir nichts Genaues über die Weissagungen finden, von denen hier die Rede ist, dann ist doch so viel klar. Paulus hat Timotheus ein Gebot anvertraut, einen Auftrag, und der beinhaltet einen guten Kampf. Was genauer beinhaltet dieser Kampf, werden wir in den kommenden Wochen genauer anschauen. So viel schon vorweg. Heute geht es eher um das Wesentliche. Ja, es geht darum, wofür Timotheus kämpfen soll, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Die Erklärung, worum es geht, beginnt schon mit dem Auftrag in Vers 3. Jetzt muss ich wieder zurückblättern. Den Auftrag an Timotheus: Er soll einigen Gebieten nicht anders zu lehren. Ja, hier ist ein Kampf, ein Konflikt beinhaltet. Sein Kampf wendet sich gegen falsche Lehre, gegen andere Lehre als die von Paulus und der Apostel von Jesus insgesamt. Und diese Lehre, die er verteidigen soll, gegen falsche Lehre, gegen andere Lehre, ist natürlich die Botschaft von Jesus Christus selbst. Timotheus soll für das Evangelium kämpfen. Um diese Lehre des Evangeliums zu schützen, soll Timotheus seine ganze Kraft einsetzen. Er soll alles tun, aber er darf auch nicht mit allen Mitteln kämpfen. Am Ende sehen wir, er soll ein Glauben und ein gutes Gewissen bewahren. Auch in Vers 5 lernen wir etwas darüber, in welche Richtung dieser Kampf geht. Schaut euch Vers 5 an, dort heißt es: Das Endziel dieses Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Wenn also am Ende dieses Kampfes die Liebe herrschen soll, ein anderer Begriff für das Reich Gottes, dann muss das die gesamte Kriegführung, die Kriegsschauplätze und die eingesetzten Mittel bestimmen. Es bringt nichts, wenn du eine Schlacht um wahre Lehre gewonnen hast, dich im Streit mit anderen auf Facebook oder auf Arbeit oder wo auch immer behaupten konntest, aber dabei die Liebe verloren hast. Wenn dein eigenes Gewissen ein Warnzeichen, ein Ausrufezeichen in deinem Kopf pflanzt, so hättest du es nicht machen sollen. Das war nicht ganz ehrlich. Das war nicht wirklich liebevoll. Wir sollen einen Kampf kämpfen, aber es muss ein guter Kampf sein, an dem am Ende die Liebe herrscht. Denn die Überzeugung von Paulus, die dahinter steckt hier, ist ja folgende. Er sagt, wahre Lehre gilt es zu bewahren, weil ihr Endziel die Liebe ist. Deshalb soll Timotheus um die wahre Lehre des Evangeliums kämpfen, weil nur so das Endziel Liebe erreicht wird. Falsche Lehre zerstört Liebe, wahre Lehre schafft Liebe. Deshalb müssen wir kämpfen um die wahre Lehre. Und Paulus sagt, wahre Lehre erzeugt Liebe aus drei Quellen. Ja, aus Computerspielen mit meinen Jungs weiß ich, dass man mit Kraftgeneratoren eine ganze Basis lahmlegen kann. In Australien haben wir so ein Flugzeugspiel mit Kampfmissionen gespielt. Und die Kraftgeneratoren, die spielen da oft eine ganz wichtige Rolle und sind ein lohnendes Angriffsziel. Ja, umgekehrt gilt es hier, die drei Kraftquellen von christlicher Liebe, besonders zu schützen. Was sind diese drei Kraftquellen? Schaut euch Vers 5 an. Christliche Liebe entsteht aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und drittens aus ungeheucheltem Glauben. Reines Herz, gutes Gewissen, ungeheuchler Glaube. Man könnte es auch geistliche Integrität nennen. Hier besteht also die Verbindung von der Lehre des Evangeliums zur Liebe, die aus dem Evangelium stammt. In der Mitte ist das reine Herz, das gute Gewissen und der ungeheuchelte Glaube. Hier steckt die Kraftquelle, die das Evangelium zündet, wenn man so will. Und diese geistliche Integrität, das ist die Kraftquelle für christliche Liebe. Lehre führt zu Integrität, Integrität zu Liebe. Ich denke, diese Abfolge ist wichtig. Man kann sich das so vorstellen. Mit der Lehre ist es wie bei einem Fluss. Ja, normalerweise fließt Wasser runter und die Fische im Wasser sind glücklich. Ich mache gerade einen Angelkurs, also deshalb ist mir das im Kopf, aber euch vielleicht auch von der Oder. Ja? Wenn ich nämlich oben etwas anderes hineingieße als Wasser, dann ist die Reinheit dahin. Und unten treiben die Fische mit dem Bauch nach oben. Und genauso ist es mit der Lehre, die ich oben von mir gebe. Wenn ich die Lehre von oben verändere, dann beginnt es in der Gemeinde unten zu stinken, weil die Liebe fehlt. Das Endziel des Evangeliums soll Liebe sein, sagt Paulus. Darum gilt es zu kämpfen. Und auf diese Liebe findet hier ein besonderer Angriff statt. Und den müssen wir uns anschauen. Woraus besteht der Angriff auf die Liebe? Wir finden ihn in den Versen 7 bis 10. Ja, zuerst erfahren wir etwas über diejenigen, von denen dieser Angriff ausgeht. Vers 7. Sie, diese Menschen, wollen Meister der Schrift sein. Oder wortwörtlich Gesetzeslehrer. Aber bleiben wir bei Meister der Schrift. Sie wollen Meister der Schrift sein und verstehen nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Es geht um ein falsches Schriftverständnis. Oder genauer ein falsches Verständnis davon, welchen Platz das Gesetz des Mose im Alten Testament im christlichen Leben nach der Erscheinung von Jesus Christus einnehmen soll. Manche falsche Lehren haben ihren Ursprung ganz offensichtlich außerhalb der Bibel. Diese hier beginnt mit der Bibel. Allerdings mit einem falschen Verständnis von ihr. Und man gewinnt den Eindruck, dass dieses falsche Schriftverständnis bei diesen Menschen mit einem guten Maß an Überheblichkeit gepaart ist. Sie wollen Meister der Schrift sein. Sie erheben sich selbst zu Meistern der Schrift. Und ich weiß nicht, ob das mit uns gerade in der reformatorischen, in der protestantisch-evangelischen Tradition so ein bisschen auch reibt. Zumindest, wenn man einen Moment drüber nachdenkt. Einer der wichtigsten Grundgedanken der Reformation ist es ja, dass die Schrift für jeden klar und verständlich ist. Ja, wenn mein Nachbar mich nach einem christlichen Buch fragen würde, würde ich ihm das Neue Testament empfehlen. Lies was über Jesus. Warum? weil ich glaube, dass er es verstehen kann. Aber die grundsätzliche Klarheit der Schrift, die die Reformatoren so entschieden verteidigt haben, bedeutet noch nicht, dass man sie ganz allein von sich aus nicht auch missverstehen kann. Hier sind Menschen in der Gemeinde, die die Bibel missverstehen. Und in ihrer Arroganz sind sie nicht bereit, sich der Lehre der Apostel zu unterstellen. Dass man die Bibel selbst verstehen kann, macht uns noch nicht zum Lehrer. Zum einen ernennen Lehrer sich nicht selbst, zum anderen muss aber auch von anderen bestätigt werden, dass die Lehre auch mit der Lehre der Apostel übereinstimmt. Das kommt in der Ordination zum Ausdruck. Man wird von unten, von der Gemeinde, der Kirche präsentiert, die ihr Ja dazu gibt. Es geht um zwei Richtungen. Um sicherzustellen, dass der, der ordiniert wird, tatsächlich auch die apostolische Lehre vertritt. Wenn also jemand Lehrer in einer Gemeinde werden möchte, muss er sich folgende Fragen stellen. Stimmt mein Glaube und meine Lehre mit der historischen Lehre, der apostolischen Lehre der weltweiten Kirche überein? Oder gibt es Brüche? Wenn meine Theologie, wenn mein Bibelverständnis im 15. oder 16. Jahrhundert beginnt, dann habe ich ein Problem. Denn dann geht es nicht zurück auf die Schrift. Und für die Reformatoren im 16. Jahrhundert war es deshalb von größter Bedeutung, dass ihre Lehre von der Rettung aus Gnade allein, durch den Glauben allein, in Jesus Christus allein, sowohl in der Bibel zu finden ist, als auch von Kirchenvätern und den großen Konzilien bestätigt wurde. Ja, das stellt diese beiden Quellen nicht auf eine Ebene mit der Schrift, das will ich überhaupt nicht sagen. Ja, die katholische Lehre lautet ja so, dass Schrift und Tradition der Kirche gleichwertig nebeneinander stehen. Das ist nicht das, was wir hier erkennen, sondern diese Quellen zeigen die Kontinuität dessen, was Christen schon immer von Anfang an geglaubt haben. Und wenn ich das nicht zeigen kann, dann besteht die Gefahr, dass ich eine Glaubensinnovation erfunden habe, die allerdings nicht mit dem apostolischen Glauben einhergeht. Dazu vielleicht gleich mehr, aber wir sehen ja, der Angriff auf die Liebe beginnt mit einem arroganten Angriff auf die Schrift und das Schriftverständnis der Apostel. Und der Angriff, mit dem Timotheus es in Ephesus zu tun hat, geht laut Vers 8 in eine ganz bestimmte Richtung. Es geht um die falsche Anwendung des jüdischen Gesetzes. Das Gesetz ist nur dann gut, sagt Paulus hier, wenn es jemand richtig anwendet. Also wie wendet man das Gesetz richtig an? Wie sollen wir das Gesetz im Alten Testament als Christen heute verstehen? Nun, in Vers 9 ergänzt Paulus, dass einem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Das ist die richtige Anwendung des Gesetzes. Einem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. In dem Fall eines gerechten Menschen ist das Gesetz kraft- und wirkungslos. Man muss seine Verurteilung nicht fürchten und da denkt man sich, wow, jetzt muss man nur noch gerecht sein. Denn dann verdammt mich ja das Gesetz nicht mehr. Wenn du von einem schlechten Gewissen geplagt wirst, dann brauchst du diese Gerechtigkeit. Wenn du merkst, dass dein Herz nicht ganz rein ist, dann brauchst du diese Gerechtigkeit, zu der wir gleich kommen. Für wen also gilt das Gesetz? Nun Vers 9, die ersten beiden Begriffe in dieser Aufzählung bilden einen Sammelbegriff. Dort heißt es, es gilt den Ungerechten und Ungehorsamen. Und danach müsste eigentlich ein Doppelpunkt stehen, ja, den Ungerechten und Ungehorsamen, und zwar den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, Unzüchtigen, Knabenschändern und Menschenräubern, den Lügnern, den Meineiden und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Diesen Menschen gilt das Gesetz. Ganz kurz, damit wir den Überblick nicht verlieren, es handelt sich hier um 12 Bezeichnungen, die man zusammenfassen kann in 10 Kategorien. Jetzt hört man hier auf der einen Seite Gesetz, auf der anderen Seite 10, da fällt einem was ein, 10 Gebote. Und tatsächlich entspricht diese Liste nicht 1:1, aber grob den 10 Geboten. Ein Kommentator formuliert es so, die Beziehung ist zu eng, um sie zu übersehen, aber weit genug, damit auch nicht-jüdische Hörer in der Gemeinde diesen Anklang, also verstehen, was gemeint ist. Eng, aber nicht zu eng. Ich denke, in dieser Beschreibung hier, diesen 10 Kategorien, sind einige harte Nüsse zu knacken. Also ich denke, die härteste ist ganz klar der Begriff Knabenschänder. Ja, das ist unglücklich übersetzt. Hier geht es um ausgelebte und praktizierte Homosexualität. Ein heißes Eisen in unserer Zeit, das auch akademisch intensiv diskutiert wird. Und ich will mich auf diese Diskussion gar nicht einlassen, denn sonst würde ich mich auf ein Wort hier festlegen, das im großen Kontext nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ich will nur so viel dazu sagen, dass man auf wissenschaftlicher Ebene kaum zu einem anderen Ergebnis oder Verständnis kommen könnte als dem historischen. Was die wissenschaftliche Seite angeht, ist klar, hier geht es um ausgelebte und praktizierte Homosexualität. Ich denke, es ist allerdings zu einfach, wie schon angedeutet, wenn man sich hier ein Wort, eine Beschreibung heraussucht und dann selbstgerecht auf Menschen zeigt, die auf diese Weise empfinden und das auch ausleben. Ja, so geht ganz schnell die Liebe verloren. Ja, es handelt sich nach biblischem Verständnis, und so bestätigt Paulus das auch hier, um Sünde, die vom Gesetz verurteilt wird. Aber es ist nicht die einzige. Und spätestens, wenn Paulus sagt, und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, dann sollte uns klar werden, boah, wir sitzen ja im gleichen Boot. Denn leben wir nicht alle, oft auch jetzt noch, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, auf eine Weise, die der gesunden Lehre widerspricht? Im Sündenbekenntnis kommt zum Ausdruck, dass wir alle Dinge gesagt, gedacht und getan haben, die der gesunden Lehre widerspricht, die der Liebe Gottes widerspricht. Sonst müssten wir es ja nicht vor Gott bekennen. Dann wären es leere Worte, die wir einfach nur daher quatschen. Der Gerechte, von dem Paulus am Anfang spricht und der im Kontrast zu dem Ungerechten und Ungehorsam steht, wird also nicht deshalb gerecht, weil man nicht in eine dieser Kategorien fällt. Das trifft auf niemanden zu. Und sein Ziel, Paulus' Ziel an dieser Stelle, ist nicht zu zeigen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich das Gesetz einhalten und deshalb für sich selbst in Anspruch nehmen könnten, aus eigener Kraft gerecht zu werden. Dass Paulus das unmöglich gemeint haben kann, sehen wir beispielsweise im Römerbrief, wo unter Berufung auf Psalm 14 der Apostel schreibt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und wenn du denkst, dass du gerecht bist, auf welcher Basis kannst du das sagen? Wenn ein Mensch draußen sagt, ich bin gerecht, auf welcher Basis kann er das sagen? Wenn Gott uns hier sagt, da ist keiner, der gerecht ist. Die Bibel stellt hier einen Gegensatz her zwischen dem Gerechten auf der einen Seite, und die gute Nachricht ist, für ihn gilt das Gesetz nicht. Auf der anderen Seite stehen die Gerechten und Ungehorsam, über die das Gesetz eine Verurteilung ausspricht. Und zunächst einmal fallen wir alle in diese zweite Kategorie. Denn da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Wenn wir also erkannt haben, dass kein Mensch gerecht ist, dann wird klar, dass uns das Gesetz zunächst einmal verdammt. Und dann wird auch sofort klar, dass das Gesetz niemandem ein gutes Gewissen schenken kann. auch niemandem einen ungeheuchelten Glauben, denn wenn man sich am Gesetz misst, wenn man auf der Basis gerecht werden will, dann wird man immer ein schlechtes Gewissen mit sich herumtragen und man wird immer versuchen, etwas zu heucheln, was gar nicht da ist. Das Gesetz kann immer nur ein Bewusstsein von eigener Schuld erreichen, aber es kann keine Liebe erzeugen. Schlechtes Gewissen, ja, aber wir brauchen ein gutes Gewissen, aus dem die Liebe kommt. Was also hat Kraft, uns Liebe zu schenken? Was kann uns ein reines Herz schenken, ein gutes Gewissen und einen ungeheuchelten Glauben? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Einerseits sehen wir hier, dass man keine Liebe finden wird, solange man unter dem Gesetz steht. Man braucht eine Gerechtigkeit, die nichts mit dem Gesetz zu tun hat, weil wir sonst immer wieder von ihm verdammt werden. Und das macht die Liebe unmöglich. Die Antwort auf unsere Suche nach geistlicher Integrität, man könnte auch sagen nach innerem Frieden, ist das Evangelium. Hier im Evangelium steckt die Kraft, die Liebe erweckt. Und damit Timotheus diese Kraft in sich spüren kann und ermessen kann, sagt Paulus, schau dir mal mein Leben an. Schau dir mal mein Leben an, Vers 13. Ich war ein Lästerer. Ich war ein Verfolger, damit meint er der christlichen Gemeinde, und ein Gewalttäter. Voller Hass hat Paulus Christen verfolgt, eingesperrt und getötet. Gottes Volk verfolgt. Und all das führt ihn zu einer Selbsteinschätzung, die auch für uns von besonderer Bedeutung ist. Einer Selbsteinschätzung in Vers 15. Er sagt, unter den Sündern war ich der Erste. Such den schlimmsten Sünder, Timotheus. Hier steht er. Was meint Paulus mit dieser Aussage? Meint er, dass er schlimmer ist als die Gewaltherrscher des 20. Jahrhunderts? Schlimmer als Nebukadnezar? Schlimmer als... Nein, 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 sein Punkt ist ein anderer. Er sagt, wenn ich nach innen schaue, dann sehe ich mehr Sünder als in irgendjemandem sonst. Er sagt, jeder kennt seine eigenen Sünden am besten, nur ich kenne die finstersten Abgründe meines Denkens und in dem Sinn sind wir alle die Ersten unter den Sündern. Die Finsternis in mir kennt nur Gott und ich. Und die Kraft des Evangeliums beginnt genau an diesem Punkt. Mit dieser Selbsterkenntnis. Paradoxerweise wird unser Herz genau dann rein, unser Wissen dann gut und unser Glaube dann ungeheuchelt, wenn wir uns selbst als die größten Sünder erkennen. Und wenn unsere Scham, unsere Schuld, unsere Heuchelei und Lieblosigkeit am eindrücklichsten auf uns wirken. Wenn ich erkenne, wie heillos mein Herz verstrickt ist, im Schlamm finsterster Sünde, wie verkehrt und abstoßend meine Wünsche und Begierden sind, wie achtlos und lieblos ich gegenüber meinen Mitmenschen war und bin, dann hat die Liebe die größte Chance. Paradoxerweise ist genau an diesem Punkt, in dieser schonungslosen Ehrlichkeit, das Geheimnis der Liebe verborgen. Denn genau hier begegnen wir Jesus Christus. Und er begegnet mir nicht mit Verachtung und Verdammnis. Paulus sagt, er begegnet mir und dir mit Barmherzigkeit und mit Gnade. Dein Schmutz und meine Schande nimmt er auf sich. Für dich und mich lässt er sich ans Kreuz schlagen. Das gesamte Urteil des Gesetzes über dich und mich, unsere ganze Verdammnis nimmt Jesus am Kreuz auf sich. Und wenn man von der Erkenntnis dieser unfassbaren Liebe überflutet wird, dann beginnt die Möglichkeit, dass auch in uns Liebe wächst. Schaut euch Paulus an, er kommt aus dem Staunen nicht heraus. Er sagt, ich war heillos verloren, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Überströmend, Vers 14, überströmend war die Gnade unseres Herrn mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Zuerst ist in sein Herz geströmt, nun strömt sie aus ihm heraus. Gott hat ihm vergeben. Gott hat ihm seine Schuld und seine Schande genommen und das schenkt ihm nun ein gutes Gewissen, nicht weil er das Gesetz gehalten hat, sondern weil Jesus seine Schuld und Verdammnis getragen hat. Nicht weil er ein reines Herz hatte, sondern weil Jesus in Reinheit von Liebe und Motiven ans Kreuz gegangen ist. Nicht weil er einen echten, wahren, authentischen Glauben hatte, sondern weil Jesus im Vertrauen auf den Vater ans Kreuz ging. Und deshalb können auch wir ungeheuchelt sagen, ja, ich bin der Erste unter den Sündern. Aber Jesus ist für mich gestorben. Ja, meine Ungerechtigkeit stinkt 3 Meilen gegen den Wind, wie die Oder. Aber Jesus hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Und einem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Und hier liegt das Geheimnis für alle, die sich in dieser Kategorie finden, die Ungerechten, die Ungehorsamen, die Gottlosen und die Sünder, die Unheiligen und Ungeistlichen, die Vatermörder, die Muttermörder, Totschläger, Unzüchtige, auch die praktizierenden Homosexuellen und die Menschenräuber, die Lügner und so weiter. Die Lösung besteht nicht darin, etwas gut zu heißen, was nicht gut ist. Die Lösung besteht darin, seine Zerbrochenheit zu erkennen und sich auf Jesus zu werfen und dort eine größere Liebe zu finden, die man als Hetero oder Homosexueller jemals auf dieser Welt finden würde. Jesus ist unsere Antwort. Wo die Gnade des Herrn Jesus einen Menschen überströmt, da schenkt sie neues Leben. Sie wäscht Herzen rein, sie schenkt ein gutes Gewissen, sie befähigt zu ungeheucheltem Glauben, der sagen kann, ja, mein Glaube ist einfach nicht gut genug. Aber Jesus ist gut genug. Allein die wahre Lehre von seiner Gnade, allein das Evangelium kann Liebe schenken. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Und meine Frage an dich ist, hast du diese Kraft gespürt? In deinem eigenen Leben. Spürst du sie jetzt? Wenn Jesus unser Herz mit seiner Gnade erobert, dann entsteht daraus wahre Liebe. Und Vers 15 sagt, Paulus sagt, das Wort, diese Lehre ist gewiss wahr und aller Annahme wert. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Das ist die Lehre, für die Timotheus kämpfen soll. Und was denkst du? Lohnt sich der Kampf? Ist das ein guter Kampf? Was würdest du dafür geben? Hier am Anfang des ersten Timotheusbriefs ruft Paulus Timotheus zu einem guten Kampf für das Evangelium auf und er zeigt ihm die Herrlichkeit des Evangeliums. Nur das Evangelium kann das Herz, das Gewissen und das Vertrauen auf Gott schenken, das zur Liebe führt. Nur das Evangelium schenkt uns den Frieden mit Gott, mitten im Kampf dieser Welt. Timotheus soll dafür kämpfen. Auch wir haben daran teil. Bist du bereit für diesen Kampf? Vielleicht fragst du dich jetzt, was bedeutet dieser Kampf konkret in meinem Leben? Was soll ich jetzt als nächstes tun in diesem Kampf? Nun, die Sache ist die, Paulus redet hier nicht davon. Und ich kann dir auch keine Antwort darauf geben, weil ich nicht in deinen Schuhen stecke. Aber wenn diese überströmende Gnade in dir eine überströmende Liebe erweckt, dann weißt du, was als nächstes dran ist. Vielleicht ist es die Einladung eines Nachbarn. Vielleicht ist es die Hilfe in einem Altersheim. Vielleicht ist es, dass du deine Spende für die Gemeinde erhöhst. Vielleicht ist es, dass du am Mittwoch zum Midweek Together kommst, zum Gebetstreffen. Dieser Kampf wird auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gekämpft und in jedem Einzelnen, im Verhalten, in unseren Werten, aber auch in unseren Worten, müssen wir diese Lehre verteidigen. Es ist immer ein Kampf gegen die Lieblosigkeit. Wenn wir diese Lehre verteidigen, wird sich nicht nur unser Denken ändern, denn dann wird die Gemeinde weiterhin stinken. Auch unser Verhalten wird sich ändern. Was muss sich bei dir ändern? Nun, zuallererst muss sich nichts äußerlich ändern, sondern innerlich. Lass deine Liebe groß werden, indem du von Neuem das Evangelium wertschätzt und dir sagst, ja, dafür will ich kämpfen. Das ist mir zu kostbar, als dass ich es loslassen würde. Für dieses Evangelium will ich kämpfen. Lass uns beten, dass diese Kraft in uns groß wird. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für das herrliche Evangelium, in dem deine Herrlichkeit wiedergespiegelt wird. Wir preisen dich dafür, dass du uns so klar im Beispiel vom Apostel Paulus ein Vorbild für alle gegeben hast, die an dich glauben. Und wir bekennen dir, dass uns unsere Begeisterung für das Evangelium vielleicht gerade leidet. Dass wir vielleicht gar nicht so entfacht sind in unserer Leidenschaft für diese wunderbare Botschaft, für diese Lehre, dass wir uns eher zurücksetzen würden, als dafür zu kämpfen. Bitte vergib uns unsere Bequemlichkeit und schenk uns, dass wir diese Kraft von Neuem in uns entfachen, indem wir das Evangelium und seine Kraft für uns neu erkennen und begreifen und verinnerlichen. Hilf uns, dass wir im Glauben an das Evangelium auch wirklich das reine Herz und das gute Gewissen und den ungeheuchelten Glauben für uns in Anspruch nehmen, weil du ihn uns schenkst. Und schenke, dass daraus Liebe erwächst, damit wir in dieser Welt Zeugen sein dürfen, in Wort und in der Tat, von deinem herrlichen Evangelium, das du uns anvertraut hast. Und Gott, dir, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren und allein Weisen, dir sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.